Hallo Martin, einen guten Morgen nach Stuttgart.
Hallo Julia, hallo.
Ja, 2 Wochen sind schon wieder vergangen. 2 besondere Wochen, da kommen wir später noch drauf. Also zumindest für mich, aber für uns auch irgendwie. Ja.
Ich wollte gerade sagen, 2 Wochen sind schnell rumgegangen, aber ich glaube, das ist auch wieder eine Frage der Perspektive. Ob die jetzt schnell rumgegangen sind oder nicht, aber da werden wir später nochmal drüber sprechen.
Ja, genau. Das ist definitiv eine Frage der Perspektive. Lass uns mit unseren Schlagzeilen auch in diese Podcast-Folge starten. Fang doch mal an.
Ja, also ganz kurz, heute ist der 14. März. Das ist ja immer auch wichtig bei den Schlagzeilen. Und meine Schlagzeile, die ist jetzt schon so 2-3 Tage alt. Und zwar Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien. Der Nahe Osten sortiert sich neu, und zwar mit Chinas Hilfe. Habe ich im Tagesspiegel gelesen, war natürlich einmal querbeet durch die Medienlandschaft durch zu sehen. Im Tagesspiegel fand ich das sehr gut aufgearbeitet. Und das ist ja eine Konfliktlinie, die sich durch den kompletten Nahen Osten zieht und vor allem auch im Jemen zeigt. Also dort findet ja dieser Stellvertreterkrieg eigentlich statt zwischen Iran und Saudi-Arabien. Und jetzt mit dieser Annäherung wird dort erstmal mit Waffenstillstand, über Waffenstillstand gesprochen, und es ist sogar ein permanenter Friede wieder im Gespräch. Und okay, es werden jetzt Botschaften eröffnet, die sollen sogar relativ schnell eröffnet werden, was natürlich erstmal großartig ist für die Menschen vor Ort, dass dort ein Waffenstillstand irgendwie eingerichtet werden soll. Wie das genau funktioniert, weil da gibt es ja unglaublich viele verschiedene Akteure in diesem Krieg, ob das wirklich funktioniert, das werden wir erstmal sehen. Aber wenn schon mal die 2 Hauptaggressoren, die da sind, wenn die schon mal nicht mehr in die Kampfhandlungen eingreifen, dann ist da schon mal sehr, sehr viel geholfen. Und ich habe ja mit Mohammed Bazar eine Veranstaltung gehabt.
Ja, vor einiger Zeit, ne? Ja.
Genau, ganz, ganz toller Mann, der da wirklich sehr, sehr viel macht und leistet und die da richtig dabei sind, das Land wieder aufzubauen, und die wollen da wirklich wieder was erreichen. Und das fand ich so beeindruckend, also ein ganz, ganz beeindruckender Mann. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich so gefreut, dass da wirklich wieder, vielleicht ein bisschen, es fällt mir gerade das Wort nicht ein, aber so am Horizont, dass man dann wieder so diesen Lichtstreif sieht.
Ein
Lichtstreifen am Horizont, dass es da vielleicht wieder weitergehen könnte.
Ja. Und gleichzeitig wird natürlich auch bei dem, was du sagst, die zunehmende Komplexität auch solcher Themen nochmal sehr deutlich, weil du hast es ja gesagt, mit Hilfe von China. Ne, genau. Darauf wolltest du wahrscheinlich noch kommen.
Genau, gerade mit Hilfe von China. Und das ist auch, ich habe dann gedacht, naja, okay, das ist, China strebt gerade nach einer ganz neuen Rolle in der Welt. Und das haben wir jetzt ja auch gesehen mit Russland, Ukraine. Na, wer legt da ein Papier vor für einen, ich sage jetzt mal, auch Waffenstillstand, vielleicht eine Möglichkeit der Aushandlung zwischen diesen beiden Ländern? Und jetzt jetzt im Nahen Osten gesehen, die Amerikaner haben das auch probiert, ja? Und viele andere haben das auch probiert, aber keiner hat es soweit geschafft, die beiden an einen Tisch zu bekommen. Und China hat es geschafft. Und ich habe mir natürlich gefragt, warum ist das so? Warum schafft das dann China? Vielleicht, also meine Antwort oder meine Idee dazu oder die Thesen, vielleicht eher so, naja, die streben jetzt nicht unbedingt nach einer wertegeleiteten Außenpolitik oder sowas, sondern da sind halt andere Faktoren wichtig, und da sind vor allem wirtschaftliche Faktoren wichtig, wie man vielleicht auch Anreize schaffen kann, ohne, das soll jetzt nicht negativ klingen, aber mit diesem moralischen Zeigefinger immer zu kommen. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit in der neuen Welt, kann man vielleicht sogar schon sagen, mehr Zusammenhalt wieder zu schaffen oder die Möglichkeit zu schaffen, dass Konfliktparteien wieder den Schritt aufeinander zugehen, ohne diesen, ich sage jetzt mal, westlich geprägten demokratischen Zeigefinger und diesen werteorientierten Zeigefinger, der dann vielleicht vielen sagt, naja, okay, auf die Verhandlung lassen wir uns gar nicht ein. Deswegen, das fand ich eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannende Schlagzeile, sehr spannendes Thema auf unterschiedlichen Ebenen. Einerseits hier diesen chinesischen Blickwinkel auf die Welt, wie die gerade neu gestaltet wird und wie die Rolle der USA so ein bisschen auf jeden Fall an dem Sockel gesägt wird, kann man schon sagen, finde ich. Und auf der anderen Seite eine sehr, sehr positive Nachricht für den Nahen Osten, weil überall da, wo es keinen Krieg gibt, ist es erstmal eine gute Nachricht.
Ja, und es macht sich halt in geballter Weise wirklich deutlich, wie komplex Entscheidungen sozusagen geworden sind, auch weil es eben nicht mehr dieses gibt, auf der einen Seite zu stehen oder auf der anderen Seite, sondern wirklich wir ja auch sehen, welche Themen da wie gegeneinander auch abgewogen werden, um sozusagen auch eine nachhaltig vernünftige Entscheidung zu treffen, weil ich glaube, wir haben ja jetzt auch an dem brutalen Angriff von Russland auf die Ukraine jetzt vor einem Jahr gesehen, dass eben wir ja jetzt alle wissen, es hat 2014 eigentlich angefangen und sozusagen dieses Vorausschauende, diese Nachhaltigkeit von Entscheidungen, welche Themen du da gegeneinander abwägen musst, um dich in einem Konflikt zu verhalten oder auch um sozusagen Entscheidungen für die eigene Bevölkerung, Stichwort Energie, zu treffen, also wie komplex es geworden ist und dass es schon eine Mischung braucht, glaube ich, aus, das wird ja auch jetzt viel gerade immer diskutiert, Haltung versus informierte oder wissensbasierte Entscheidung. Und ich glaube, man kann das vielleicht gar nicht so komplett voneinander trennen, weil du hast es ja auch gerade gesagt, also eine gewisse Haltung zu demokratischen Werten braucht es natürlich, aber eben auch da eine gewisse einen gewissen Entscheidungsspielraum, ne? Und das wird, glaube ich, hier an dem Thema, was du reingebracht hast, sehr, sehr, sehr plastisch.
Ja, und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren extrem spannend werden, zu sehen, wer da diese Hauptrollen spielen kann. Ja, also das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend werden.
Du hast auch zwei Schlagzeilen gehabt,
soll ich die zweite direkt machen?
Ja, genau, mach du doch erstmal und dann sage ich meine beiden.
Genau, und zwar habe ich die bei Spiegel Online gefunden, im Ressort Wissenschaft. Und zwar, die NASA sieht eine sehr kleine Möglichkeit für einen Einschlag eines Asteroiden, und zwar 2046. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja.
Wir können uns vorbereiten.
Sagen wir es mal so. Aber anscheinend ist ein Asteroid circa 50 Meter Durchmesser unterwegs und der könnte eventuell die Erde treffen. Wenn man den Artikel dann durchliest, dann heißt es, naja, also die Berechnungen sind noch gar nicht abgeschlossen. Es könnte sein, aber es könnte auch genauso gut nicht sein. Und dann werden verschiedene Szenarien aufgemacht, wie man den dann auch ablenken könnte. Also da gibt es ja Versuche und alle möglichen Sachen, wie man den aus dieser Umlaufbahn wieder so leicht verschieben könnte. Finde ich total spannend und da denke ich einfach positiv und sage, naja, 2046, bis dahin haben wir was, ja, dass das irgendwie funktioniert, dass der die Erde nicht trifft. Und ich fand es aber total spannend, dass es unglaublich viele Asteroiden gibt, die eventuell die Erde treffen könnten. Die werden alle beobachtet und es werden immer wieder neue entdeckt und da werden die Umlaufbahnen werden berechnet und unglaublich spannend, was da alles so im Hintergrund passiert, von dem ich eigentlich so gar nichts mitkriege. Und für mich geht sofort so ein James Bond Bösewicht Ding auf, wenn ich irgendwas mit Weltall höre und mit Asteroiden, die abgelenkt werden müssen und sowas. Also da geht für mich immer so ein Fenster auf. Fand ich nur beeindruckend und wenn ich sowas lese, wenn ich da eine Schlagzeile sehe, dann muss ich den Artikel immer lesen. Deswegen ist mal mein.
Ja, bei mir geht da gar nicht so James Bond, aber ich finde, dass dieses Bewusstsein, was man ja jetzt nicht jeden Tag hat, weil wir uns ja immer als irgendwie auf der Erde, als Nabel der Welt verstehen, so dieses Bewusstsein für, wir sind ein Teil eines Universums, das mein Kopf überhaupt gar nicht verstehen kann und nicht fassen kann. Also da merke ich immer, dass so mein Gehirn von innen platzt, irgendwie, wenn ich versuche zu verstehen, was die Erde eigentlich so im Gesamtkontext oder im Gesamtzusammenspiel dieses Universums, das irgendwie ja auch auf wundersame Weise irgendwie aufeinander abgestimmt ist. Also wie so eine große Sinfonie irgendwie, wie diese Sterne umeinander kreisen und so. Also das ist ja unfassbar. Also ich weiß, das sind jetzt irgendwie auch so ein bisschen Plattitüden, aber ich finde, dass wenn man sich das zwischendurch immer mal wieder bewusst macht und was man dann irgendwie so hier so auf der Erde rumtrottet irgendwie, also das finde ich schon gewaltig, diese Vorstellung.
Ja, ich meine, man könnte jetzt auch sagen, wenn der an einer blöden Stelle die Erde treffen sollte, ja, dann ist Klimawandel nicht mehr unser größtes Problem.
Okay.
Dann ist das Kapitel, kann man auch einen Haken dran machen.
Okay, 2046, 23 Jahre. Okay, gut. Ja, Ja. Aber es gibt ja immer wieder Menschen, die wahnsinnig optimistisch sind, was für neue Technologien bis dahin auf den Weg gebracht, dass das einfach nicht passiert, ne?
Ja,
Also,
genau. Also
so.
ich und die Berechnungen sind ja auch noch nicht abgeschlossen. Also es kann auch sein, dass
Genau.
das Ding einfach
Ja.
ganz entspannt vorbeifliegt.
Also sollen die mal ein bisschen rechnen. So,
Genau.
okay, gut. Ich habe, du hast zwei so große Schlagzeilen. Ich habe zwei wirklich so sehr pragmatische Dinge tatsächlich, man glaubt es kaum bei mir, mitgebracht. Meine erste Schlagzeile ist, die DB besiegelt den Glyphosat-Ausstieg ab 2023. Und das fand ich doch irgendwie eine schöne Meldung. Also Glyphosat, muss man sagen, wurde ja, die EU-Kommission hat das Ende 2022 eine Verlängerung der Zulassung von Glyphosat bis Ende diesen Jahres beschlossen. Das war ja ein großes Thema. Und die Bahn hatte schon 2019 angekündigt, sozusagen aus dem Glyphosat auszusteigen. Geht natürlich um den Schutz sozusagen der Gleistrassen und was weiß ich was da, Unkrautvernichtung und so weiter und so fort. Und jetzt ist es soweit und die Bahn steigt aus und arbeitet weiter an innovativen Verfahren zur Vegetationskontrolle. Erstmal fand ich das Wort total schön. Vegetationskontrolle hat mir gut gefallen. Und dann finde ich, ist das auch einfach eine positive und schöne Meldung wert. Ich finde das super. Wir schimpfen ja so viel auf die Bahn, aber ich glaube, und ich auch, und ich finde auch zum Teil natürlich völlig zu Recht. Aber ich finde dann solche Sachen auch gut, wenn so ein Riesenkonzern irgendwie auch einfach da so eine Meilenstein-Entscheidung auch trifft. Und klar, sie mussten dann sowieso irgendwann aussteigen. Aber ich find's gut.
Ich wusste gar nicht, dass sie eingestiegen sind, um das mal so zu sagen. Also das wusste ich nicht. Also, aber ja, ich meine.
Naja, gut. Also
Aber es ist
irgendwie haben
spannend.
die halt vorher ihr Unkraut weggekriegt,
Irgendwie
ne?
haben sie es
So.
weggemacht, ne?
Ja,
Also, aber
ja.
spannend, ja, finde ich, ist ein Statement auch mal an der Stelle.
Ja, finde ich auch. So, und das zweite ist, ich weiß gar nicht, wie die Überschrift. Ah ja, Enkeltrick, Doppelpunkt, die Polizei klärt auf beim Friseur. Das ist eine Meldung vom NDR, weil sie es, glaube ich, im Raum Lüneburg irgendwie es sozusagen Kooperation gibt der Polizei mit Friseursalons. Hintergrund ist, dass ja gerade oft ältere Menschen mit Enkeltricks behelligt werden und leider auch immer noch sehr oft. Und ich habe das auch, kann ich gleich nochmal kurz erzählen, im erweiterten Bekanntenkreis, also auch tatsächlich gehabt, dass ältere Menschen auf diese Enkeltricks, ich würde mal sagen, in Anführungsstrichen reinfallen, weil es ist einfach eine absolut fiese Geschichte. Und jetzt hat die Polizei eine Kooperation mit Friseursalons aufgenommen, die jetzt in den Spiegeln, vor denen die Leute sitzen, wenn sie frisiert werden, Haare geschnitten werden, so Informationen stehen hat zu diesen Enkeltricks. Und weil ja ältere Menschen auch einfach, wo gehen die auch noch regelmäßig hin, wenn sie können, zum Friseur, klar. So. Und das fand ich einfach ein ganz tolles Beispiel für so dieses Thema, in welchen neuen Kooperationen müssen wir eigentlich denken, wenn wir an Menschen ran wollen, Menschen informieren wollen. Das gilt sicherlich auch für andere Themen. Ich fand das nochmal so ein Anschluss an, ich glaube, ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Mal war, wo wir gesagt haben, Bankfilialen und Bürgerämter kooperieren sozusagen oder teilen sich eine Filiale so. Und ich glaube, über solche Sachen denken wir noch viel zu wenig nach. Wo liegen eigentlich gute Möglichkeiten der Kooperation? Und ein Satz vielleicht noch. Ich habe es wirklich ein paar Mal jetzt im Bekanntenkreis gehabt von wirklich schlauen Eltern von Freunden. Nicht Leute, die irgendwie auf den Mund gefallen sind. Nicht Leute, die irgendwie naiv sind, die tatsächlich Geld überwiesen haben aufgrund von irgendwelchen SMS oder wie auch immer und keine kleinen Beträge, weil sie tatsächlich geglaubt haben, dass sie ihren Kindern helfen, wenn da steht, Hallo Mama, ich habe ein neues Handy oder solche Sachen. Und das finde ich schon erschreckend, also wie schnell das passieren kann bei schlauen Leuten. Und deswegen finde ich solche Ideen einfach toll. So.
Ja, ist auf jeden Fall cool. Wir haben ja darüber gesprochen mit den Filialen, also wie die Sparkassenfilialen nochmal umgenutzt werden können. Finde ich super. Und gerade solche Quernutzung, ich glaube, da haben wir so viel Potenzial, was da noch alles gemacht werden kann. Also da sollte wirklich doch mal, also da könnte man sich mal da könnte so ein Think Tank sich mal wirklich ransetzen und mal gucken, was für Potenzial es da gerade gibt. Gerade jetzt nochmal Stadt und Land, also urbanen Raum und den ländlichen Raum mal betrachten. Weil wir hatten ja da auch drüber gesprochen, über den ländlichen Raum. Da ist einfach sehr viel Schwund. Da sind die Postfilialen, die nicht mehr da sind. Da sind halt keine Gaststätten mehr, da sind keine Tankstellen, ist es schwierig, mit dem Bus hinzukommen und sowas. Also da gibt es schon sehr, sehr viel Bedarf auf jeden Fall, aber auch ganz viel Potenzial. Ja.
Ich finde das sowieso ein spannendes Thema. Vielleicht können wir da gleich nochmal ganz kurz einen Moment drüber reden, dieses Thema ländlicher Raum, was du jetzt auch aufgegriffen hast. Gerade jetzt gestern ging ja die Meldung rum auch, ne? 52 Filialen von Galeria Kaufhof werden geschlossen. Gut, nun sind die jetzt nicht unbedingt im ländlichen Raum, aber schon auch natürlich in Kleinstädten und in oder Stadtteilen, die eher vielleicht am Rand liegen, die von so einer Fußgängerzone geprägt sind, wo die Leute noch so durchlaufen. Also ich komme selber aus einem Stadtteil von Hamburg, wo jetzt so eine Filiale geschlossen wird und ich einfach ganz genau weiß, ein Teil der Innenstadt wird aussterben dadurch, dass die Leute nicht mehr zu Karstadt gehen, ne? So Karstadt, mit dem ich aufgewachsen bin. So, und ich finde so in Kombination mit dem zweiten Thema, was gestern auch sehr stark in den Medien war, nämlich die Krankenhausreform, die mögliche Schließung von Krankenhäusern, gerade im ländlichen Raum. Ich finde, das ist jetzt so eine, da kommen Themen zusammen, wo ich denke, so dieses Thema ländlicher Raum ist einfach so wichtig und es kann nicht sein, dass alles, was im kleinstädtischen, ländlichen Raum stattfindet, sich sozusagen selbst überlassen wird. Also Krankenhäuser, die auch dort geschlossen werden sollen, wo man gleichzeitig weiß, dass es zu wenig Arztpraxen gibt, zu wenig Ärztinnen und Ärzte, die im ländlichen Raum arbeiten wollen. Und ich zitiere da sozusagen meinen Podcast-Partner, Professor Berthold Vogel, der sagt, die Demokratie entscheidet sich auch im ländlichen Raum. Ne? Also gibt es noch Orte, wo Leute wirklich sich aufgehoben fühlen und zusammenkommen? So, jetzt habe ich zu lange geredet.
Nee, überhaupt nicht. Du, ich finde es total spannend, weil ich meine, auf der einen Seite, wir reden über den urbanen Raum, über die Großstädte, über die ganzen Ballungszentren. Wir reden darüber, dass die Mieten dort unglaublich teuer werden, dass die Leute sich das nicht mehr leisten können. Inflation und alle möglichen Sachen, die da mit reinspielen, Lebensmittel werden unglaublich teuer. Die Leute können es sich nicht mehr leisten, dort zu leben, wo sie arbeiten. Das heißt, die werden irgendwie auch aus diesen Großstädten rausgedrängt. Und wo gehen sie dann hin? Entweder in den Speckgürtel, ins Umland oder aufs Land. Und wenn wir es mit der Entwicklung, die wir da gerade sehen, die du auch beschrieben hast, es hinkriegen, ja, dass der ländliche Raum so unattraktiv wird, dass man dort nicht mehr leben möchte, dann hat man irgendwann gar keine andere Möglichkeit mehr, als sich in diesen Speckgürtel rund um die großen Städte irgendwie anzusiedeln. Und aus Stuttgarter Perspektive kann ich sagen, dort sind die Mieten auch nicht wirklich günstiger, vielleicht ein Ticken günstiger, aber noch weit weg davon, dass man sagen kann, okay, hier habe ich dann mehr von meinem Gehalt übrig nochmal. Da kann ich nochmal wirklich was mitmachen. Also ich finde das eine sehr, sehr schwierige Entwicklung, die das dadurch läuft. Und auch wenn du gerade Galeria Kaufhof, Karstadt und sowas ansprichst, ich war jetzt, das war jetzt nicht auf dem Land, aber das war vor 2 Wochen, war ich in Mannheim und da war ich auch in so einem Galeria Kaufhof. Und naja, du siehst, wer sind denn die Leute, die da reingehen? Ja, das sind oftmals einfach etwas ältere Leute, die dort einkaufen gehen, weil die kennen das noch, die sind damit irgendwie aufgewachsen und da bekommst du alles, sowas, ne? Die gehen da rein und dann wissen sie, da können sie irgendwie alles einkaufen. Und es gibt natürlich auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen groß gesagt, aber ein bisschen Sicherheit, ne? Mhm. So dieses, in dieser schnellen Welt, alles ist total schnell und die wissen, okay, wenn ich zu Karstadt gehe, da kann ich alles kaufen, da kann ich irgendwie Sachen für meinen Haushalt kaufen, da kriege ich aber auch noch eine Bluse oder sowas oder da kriege ich auch noch eine Jeanshose oder so und da kann ich noch ein Geschenk mitnehmen und da kann ich noch das machen.
Und Socken.
Und Socken und alles Mögliche. Alles. Also da ist alles so unter einem Dach. Und natürlich kann ich mir vorstellen, die junge Generation, die sagt, naja, dann gehe ich halt schnell dahin, gehe schnell dahin, gehe schnell dahin und das bestelle ich mir online und dann ist alles gut. Aber für viele halt auch nicht. Und gerade wenn man älter ist und wenn man vielleicht vom Land kommt und sagt, okay, man fährt dann in eine Kleinstadt und geht dann da zu Karstadt und holt das alles, dann nimmt man halt auch irgendwie so ein bisschen Sicherheit weg. Mhm. Und
Naja, Sicherheit in vielerlei Hinsicht, ne? Also ich finde das diesen Sicherheitsaspekt irgendwie ganz interessant, den du jetzt gesagt hast, weil Sicherheit heißt ja auch, dass ich mich in einer Stadt sicher fühle. Und wenn ich jetzt, also ich habe jetzt die ganze Zeit, während wir darüber sprechen, sozusagen meine Heimat vor Augen, die früher sozusagen, also Stadtrand von Hamburg, von so einer Fußgängerzone geprägt. Und da war immer irgendwie was los in dieser Fußgängerzone, ne? Also von wegen Sicherheit. Du hast dich auch da sicher gefühlt sozusagen. Und wenn jetzt bestimmte Bereiche von so einer Innenstadt wirklich auch so abgekoppelt werden und dann erstmal wieder, du weißt ganz genau, dieses Karstadt ist ja auch in riesen Gebäuden, das wird jetzt erstmal, also bis da was passiert, bis da irgendwas damit passiert, das wird ja auch wieder eine ganze Weile dauern. Das heißt, fühle ich mich an den Stellen auch noch so sicher, weil dann da auch wieder weniger los ist und was weiß ich was alles, ne? Also so, und wer geht dann zu Karstadt? Ja, klar, also Karstadt krankt daran, dass ältere Leute nicht mehr dahin gehen, dass es zu wenig von denen gibt, die dahin gehen und eben online, klar. Aber es ist so, das führt eben wieder zu diesem Thema Stadtkonzept, ne? Also wie sieht eine lebenswerte Stadt auch aus und wie sieht ein lebenswerter ländlicher Raum aus, ne? Und die Bedürfnisse sozusagen der Menschen, die dort leben, können die befriedigt werden und auf welche Weise vor allen Dingen und wie kreativ sind wir dabei, ne? Oder lassen wir dann einfach ein Haus da erstmal 5 Jahre leer stehen, bevor dann irgendwas damit passiert? Oder das finde ich alles nicht ganz unwichtig und führt uns schon fast so ein bisschen zu dem Thema, das uns beide in unterschiedlicher Form letzte Woche beschäftigt hat. Der Kitt der Gesellschaft, Martin.
Ja, genau. Und zwar, also letzte Woche gab es eine Veranstaltung in Frankfurt, im Profi-Camp von Eintracht Frankfurt. Was auch so ein bisschen, ich finde, ein sehr spannender Ort erstmal war, weil das ist die Geschäftsstelle von Eintracht Frankfurt in Kombination mit dem Zentrum, dem Leistungszentrum auch für die Profis. Also alles so ein bisschen unter einem Dach. Sehr, sehr spannend vor Ort da mal so einen Einblick zu bekommen, weil das ist ein Ort, da kommt man nicht normalerweise hin. Also da hat nicht jeder Zugang und das ist natürlich dann schon wieder spannend. So einfach mal von außen in diesen Kraftraum reingucken zu können. Und da sieht man so, wie sie da rumrennen und trainieren und alles Mögliche macht. Und man guckt, ich habe natürlich sofort geguckt, okay, humpelt da einer? Hat da irgendwas? Habe ich irgendwas vielleicht, was noch nicht in den Medien irgendwie war? Sieht man da vielleicht? Aber das sah alles erstmal gut aus von der Seite. Aber es gab eine Diskussionsrunde zum Thema Kitt der Gesellschaft. Und da hat natürlich auch urbaner und ländlicher Raum eine große Rolle gespielt. Weil, wie du auch gesagt hast, naja, am Schluss, Demokratie entscheidet sich auch im ländlichen Raum. Ich würde sagen, nicht nur im ländlichen Raum, aber auch zu großen Teilen im ländlichen Raum, weil sehr große Teile der deutschen Bevölkerung wohnen einfach auch im ländlichen Raum und die werden sehr oft nicht abgeholt, finde ich. Gerade wenn wir jetzt auf Ostdeutschland oder sowas nochmal gucken, finde ich, da ist es fast am dramatischsten, wenn man sich die Deutschland oder wenn ich mir die Deutschlandkarte so anschaue. Und natürlich kann man auch den Blick nochmal, wir haben vorhin auch über die USA kurz gesprochen, über die Rolle der USA gesprochen, darüber mal werfen, weil ich meine, die Küsten, ne, das sind diese großen, ich sage jetzt mal, die großen Städte, die großen Metropolen und so ein bisschen das Land in der Mitte, also für mich ist da immer so Kansas oder sowas, ist so eins der landwirtschaftlich, glaube ich, geprägtesten Länder oder Bundesstaaten überhaupt in Amerika. Und wenn man sich dann immer anschaut, okay, wer wählt denn eigentlich wie, wo ist denn, ich sage es mal, Demokratiebejahung da und wo ist eher eine Verneidung da, dann sieht man das sehr, sehr deutlich, dass es im ländlichen Raum sehr schwierig ist, oft mit demokratischen Konzepten da durchzukommen und das ganz eindeutig zu sagen, jetzt gerade, das sind halt Trump-Wähler, sehr viele, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, weil das Wahlsystem natürlich auch schwierig ist in den USA, um das genau so zu sagen. Da ist dann halt einfach so ein Staat, wird dann am Schluss halt komplett republikanisch gewertet, auch wenn es da natürlich sehr, sehr viele Demokraten oder demokratische Wähler gibt. Aber ja, das ist, ich sehe es so ein bisschen so, also das war in der Diskussion, wurde dann natürlich differenziert drüber gesprochen. Wir haben nicht nur über Land, über ländlichen Raum und urbanen Raum gesprochen. Aber ich sehe schon so ein bisschen, dass dieser Kitt der Gesellschaft, dass der auch so ein bisschen bröckelt. Weil ich sehe da sehr viele Spannungslinien in der Gesellschaft gerade, weil wir einfach unglaublich viele Krisen momentan zu bewältigen haben. Und da finde ich, kann man auch mal so jetzt, auch wenn das jetzt schwierig ist, aber so diese globalen und großen Krisen, also jetzt sage ich mal Russland, Ukraine, Klimakrise, bewusst nicht Klimawandel, sondern Klimakrise, kann man sogar fast mal so einen Ticken ausklammern und einfach mal sagen, okay, wir haben die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland, die immer dramatischer wird. Wir haben Inflation, die immer schwieriger wird. Wir haben eine Politikverdrossenheit, die extrem wird, finde ich mittlerweile. Und da haben wir auch in der letzten Woche drüber gesprochen. Viele, die es nicht für wichtig halten, wählen zu gehen, ob die jetzt politikverdrossen sind oder nicht, da können wir noch, kann man noch mal separat drüber diskutieren. Aber ich finde, und das ist auch nur, das sind jetzt auch nur es sind nicht alle Krisen jetzt, die aufgezählt wurden, aber ich finde, anhand dieser Krisen, da gehen schon solche Brüche so ein bisschen durch die Gesellschaft. Ob das jetzt schon richtige, auseinandergebrochene Teile sind oder ob man da Risse sieht in der Gesellschaft, kann man drüber diskutieren, aber ich finde, wir sind da gerade, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen, das Potenzial ist da, dass die Gesellschaft, finde ich, in richtig große Probleme kommt. Jetzt bis in den nächsten Jahren.
Ja, vielleicht ganz kurz zu der Veranstaltung.
Ja, stimmt, wir haben ja erst über die Veranstaltung gesprochen. Mir ist irgendwie leicht abgedriftet.
Nee, so zu der Veranstaltung. Nee, ist einfach, ich hätte die gerne gemacht.
Genau, also genau.
Damit bin ich komme aber auch gleich nochmal auf das Thema zurück, damit bin ich bei meinem Ort der Woche. Mein Ort der letzten zwei Wochen war mein Zuhause zu 99,5%, bis auf mal kurze Einkaufsgänge. Ja, mich hatte zum ersten Mal Corona erwischt und leider, also zum Guten sehr mild, zum Schlechten sehr hartnäckig. Und da ich zu den Leuten gehöre, die dann einfach dann auch wenn es nicht mehr nötig ist, sich aber dann doch isolieren, war das sehr häusliche zwei Wochen. Es musste sehr viel abgesagt werden, was traurig war, privat und auch beruflich. Was toll war, war wirklich diese Erfahrung, gut abgeben zu können und vielleicht an der Stelle nochmal offiziell für alle, an niemand hätte ich es lieber abgegeben. Und ich habe mich sehr gefreut, dass das da zwischen uns auch irgendwie total gut geklappt hat und ich glaube, es hat auch einfach super gut gepasst. Und ja, was du gerade auch sagtest, ich habe mich jetzt gerade so bei dem, was du erzählt hast, auch nochmal gefragt, aber woran machen wir denn jetzt genau fest, dass es früher, dass es früher diesen Kit gab. Also ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, weil ich gerade schon irgendwie bei meiner Heimat war, bei Karstadt. Was war denn früher das, was ich heute sozusagen als Kit empfunden hätte? Also gab es irgendwie mehr Orte? Gab es, also sicherlich, aber also ich frage mich, wenn wir jetzt ganz konkret werden und ich müsste dann wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen länger drüber nachdenken, aber woran mache ich jetzt genau fest, dass es früher, sagen wir mal vor 20 Jahren oder was weiß ich was, dass da mehr Kit war in der Gesellschaft?
Also ist total schwierig. Also ich habe mir da auch sehr, sehr schwer getan bei der Frage. Ich habe mir erstmal versucht, für mich zu definieren, was ist denn für mich dieser Kit? Was hält denn die Gesellschaft irgendwie so zusammen? Und für mich war also diese gemeinsamen Erlebnisse, so ein Verbundenheitsgefühl irgendwie so zu generieren. Ne? Und dann habe ich gedacht, wann passiert das denn, dieses Verbundenheitsgefühl? Und da ist für mich Sport natürlich ein ganz, ganz großer, ganz, ganz großer Teil. Das war jetzt in der Diskussion natürlich auch, das war jetzt nicht umsonst, es fand die Runde bei Eintracht Frankfurt statt. Das heißt Bundesliga-Verein, große Fangemeinde und sowas. Und es ist natürlich so, am Wochenende treffen sich viele Leute im Stadion, aber nicht nur in den verschiedenen Stadien, sondern auch zu Hause im Fernsehen, Public Viewing oder irgendwas. Fußball, Sport verbindet, dass man Teil einer Gemeinschaft ist, ich bin Fan von irgendwas. Das verbindet und kann ganz viele Differenzen, die es irgendwie sonst gibt im Leben, einfach mal ausblenden. Und in dem Moment bin ich einfach Fußballfan von dieser speziellen Mannschaft. Zum Beispiel. Und ich habe dann gedacht, 2006 Fußball-WM in Deutschland. Ganz, ganz großes Verbundenheitsgefühl. Auf einmal lagen sich da Leute in den Armen, haben zusammen Fußball geguckt und zusammen gefeiert, die sich wahrscheinlich drastisch formuliert nicht mal mit dem Arsch angucken würden. irgendwie sonst. Also dieses Verbundenheitsgefühl so ein bisschen zu generieren, dann habe ich gedacht, naja, es geht ja auch noch weiter zurück. Früher so dieses Spiele fürs Volk, ne? So dieses, ich habe da so an Gladiatoren gedacht, ne? Und alle möglichen. So
Martin.
Dieses, ja, wir sind ein bisschen weiter zurückgegangen.
Ja, ein bisschen.
Aber da habe ich auch dran gedacht, ne? Das war doch irgendwie, da gab es gesellschaftlich, da waren so viele Probleme, da waren so viel Mist am Laufen. Aber wenn dann irgendwie hier die Gladiatoren kamen und sowas, dann haben es dann doch wieder geschafft, dass irgendwie alle zusammengekommen sind in diesen großen sozialen Raum, um hier irgendwie den Idolen vielleicht zuzujubeln, bevor dann wieder danach der Alltag, der teilweise sehr, sehr schwierige Alltag, losging. Also
ja.
Sport als große Komponente oder diese Kraft, einfach Leute so zusammenzubringen. Und da gibt es wahrscheinlich im kulturellen Bereich auch sehr, sehr viel, wobei ich dem Sport schon da eine besondere Rolle zuschieben möchte, weil das halt querbeet durch alle Schichten, durch alle, ich sage es mal, Bildungsniveaus und sowas durchgeht. Mhm. Also das ist schon eine sehr, sehr starke Kraft. Es ist natürlich nicht alles, ne? Also das ist eines der Elemente.
Ja, ich finde, es gibt so viele widersprüchliche Entwicklungen, weil also ich hatte jetzt erst überlegt, dass es ja auch sozusagen dieses, jetzt so, also eine größere Übereinstimmung vielleicht bei Erfahrung und Erlebnissen. Also so dieses, ich habe erst gedacht, und man merkt an der Art und Weise, wie ich jetzt darüber spreche, dass ich das wirklich beim Denken spreche. Also so diese Range an unterschiedlichen Urlauben zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so meine Schulzeit sehe, die war jetzt nicht so riesig, weil natürlich konnten sich irgendwie nur ein Bruchteil der Familien damals vielleicht irgendwie haben so Flugreisen oder Kreuzfahrten oder was weiß ich was gemacht. Das heißt, vielleicht war so dieser gemeinsame Korridor an Erlebnissen, also wo fährst du hin, was erlebst du oder so, habe ich erst gedacht, war vielleicht enger. Auf der anderen Seite ist ja heute viel mehr möglich. Also viel mehr Menschen können auch aufgrund zum Teil gesunkener Preise und Pauschalurlauben und was weiß ich was, mehr Flugreisen machen, mehr Kreuzfahrten. Also wenn man es jetzt mal an dem Punkt irgendwie festmachen will. So. Und auf der anderen Seite ist ja aber gerade die finanzielle Spaltung dann doch auch wieder größer geworden. Also und deswegen finde ich die Frage irgendwie, woran machen wir eigentlich fest, dass irgendwas bröckelt? Oder ist es einfach nur, dass wir, ja, ist es nicht nur, auch mit einer größeren Meinungsvielfalt, die offener ausgetragen wird, dass einfach diese Vielfalt irgendwie auch größer geworden ist und die gemeinsamen Anknüpfungspunkte weniger geworden sind, beziehungsweise diverser geworden sind. Jetzt mal ganz davon abgesehen von natürlich Lohnspreizung, von irgendwie die Schere von Arm und Reich geht auseinander. Also das meine ich jetzt definitiv nicht. Also daran kann man es, glaube ich, tatsächlich kann man was festmachen. Ne? Also
hat wahrscheinlich auch was mit einem Gefühl zu tun, so bei den anderen Sachen, die du gerade ansprichst. Ne? Also und das ist natürlich auch sehr, sehr wieder sehr, sehr abhängig davon, aus welcher Perspektive man schaut.
Absolut.
Also dieses, ne? Ja. Was ich gerade noch gedacht habe, was auch in der Diskussion rüberkam, natürlich in Krisenzeiten rückt Gesellschaft näher zusammen. Also dieses, jetzt müssen wir zusammenhalten, jetzt müssen wir stark sein. Als Beispiel jetzt nochmal zum Beispiel Naturkatastrophen. Mhm. Wir haben es gesehen im Ahrtal, wir haben es gesehen als bei der Flutkatastrophe. Wir haben jetzt auch gesehen, wie das zum Beispiel in der Türkei, Syrien mit dem Erdbeben. Die Gesellschaft rückt zusammen, es wird von außen auch nochmal geholfen. Mhm. Das schafft natürlich auch wieder Kit. Also dieses externe Ereignis, wenn man da geschichtlich ein bisschen zurückgeht, Bismarcksche Außenpolitik war, wir machen einfach einen Krieg extern und dann rückt die Gesellschaft wieder zusammen, um es mal ganz platt zu formulieren. Das hilft natürlich, um eine Gesellschaft intern vielleicht temporär zu einen und zusammenrücken zu lassen, ohne die Ursachen für eine mögliche Spaltung zu beheben, sondern einfach extern was überzustülpen. Aber ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema und habe gemerkt, ich muss mich damit noch mehr auseinandersetzen und noch mehr irgendwie, meiner Ansicht nach bröckelt der Kit. Und ich sehe auch diese Spaltung. Vielleicht ist es nur meine Perspektive oder in der Rolle, in der ich mich gerade befinde, oder ich sehe da eine Gefahr auf uns zu rollen, so ein bisschen. Und wenn wir da nicht handeln, wenn wir da nichts tun, nochmal diese Brücke zum ländlichen Raum, wenn wir da nichts machen, wenn wir da jetzt nicht einschreiten, wenn wir jetzt nicht bei dieser Krankenhausreform, bei der Bildungsreform, wenn wir da jetzt nicht die richtigen Weichen stellen, dann kann uns das wirklich auf die Füße fallen. Mhm. Und es fällt teilweise jetzt schon auf die Füße und das kann wirklich drastische Probleme kann drastische Probleme geben. Und ich finde immer, jetzt, wir werden dann drüber sprechen, so in 20 Jahren oder so, das werden wir dann wieder drüber sprechen und sagen, ja, hätten wir damals nicht was gemacht, so ein bisschen jetzt wie bei der Klimakrise. In den 80er, 90ern hat man schon gesagt, wir wissen eigentlich ganz genau, was passiert, aber man sieht es jetzt ja noch nicht. Und deswegen wird jetzt nichts passieren. Und ich habe so das Gefühl, wir sind jetzt gerade wieder an so einem Punkt, wo wir dann sagen, nein, 20, 30 Jahren, na, 2023, da haben wir doch schon drüber gesprochen, ne? Hätten wir da mal was gemacht. So vom Gefühl her. Ohne dass ich es jetzt richtig belegen kann, aber so, das ist so das Gefühl in die Richtung.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Martin, wir reden jetzt schon eine ganze Weile, deswegen müssen wir schon ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir haben ja immer so ein paar Tipps für zum Lesen, zum Gucken. Vielleicht gehen wir langsam so ein bisschen dazu über. Was meinst du?
Ja, finde ich total gut. Vielleicht sogar zum Übergang, ne? Um mal so auf so Mediathek-Tipps zu kommen oder sowas. Bist du eigentlich, guckst du eigentlich Oscar-Verleihung an? Hast du da irgendwie, interessiert dich das?
Das Problem ist, dass ich eine ganz schlechte Kinogängerin und Filmguckerin bin. Oft ganz spät dran mit irgendwelchen Sachen und da gar nicht auf dem Laufenden bin. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Ich finde natürlich, also was ich jetzt mitgekriegt habe, ne, die als beste Hauptdarstellerin, die Michelle Yeoh, ausgezeichnet wurde, finde ich natürlich großartig. Eine Frau über 60, die dann auch noch solche wunderbaren Zitate sagt, liebe Frauen, lasst euch nicht einreden, dass ihr sozusagen die beste aller Zeiten hinter euch habt. Sowas finde ich natürlich großartig, weil ich mich damit dann auch irgendwie ein Stück weit vielleicht identifizieren kann. Ich freue mich natürlich, dass der deutsche Film im Westen nichts Neues, dass der so abgeräumt hat. Ehrlich gesagt freue ich mich am meisten darüber, dass Hauschka den Oscar für die beste Filmmusik bekommen hat. Also ich weiß das alles. Lass nicht über den Film, ich kann dazu nichts sagen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Also ich weiß immer so ein bisschen Bescheid, aber ich bin nicht wirklich hammermäßig interessiert.
Ich habe nur gedacht, das ist krass, das ist schon wieder ein Jahr her, dass Will Smith da irgendwie Chris Rock geohrfeigt hat. Und ich habe die Verleihung nicht gesehen, ich habe nur drüber gelesen, dass Jimmy Kimmel dann wieder so einen Witz gerissen hat. Er hat gesagt, naja, also wenn heute irgendwie physische Gewalt auf der Bühne stattfindet, dann kriegt er direkt den Preis als bester Hauptdarsteller. das fand ich dann, hat er mich abgeholt, ne? Der Jimmy Kimmel. Ja.
Aber hast du dir die Nacht um die Ohren geschlagen?
Nein, Quatsch. Nein. Ich habe mir die Nacht aus anderen Gründen um die Ohren geschlagen, aber nicht deswegen. Im Westen nichts Neues, 4 Oscars, ne, hat er gekriegt. Mhm. Daniel Brühl, Darsteller und Produzent. Ich fand es nur so ein bisschen, ich habe gestern Abend bei den Tagesthemen, habe ich dann so ein kurzes Interview mit dem Regisseur gehört, ich weiß gerade aber gar nicht, wie er heißt.
Edward Berger.
Genau, Edward.
Edward Berger.
Genau, und da habe ich gedacht, das ist schon so ein bisschen typisch war dieses Interview, ne, weil das ist eigentlich der größte Erfolg, ja, für den deutschen Film überhaupt, ne. So, und dann war das so ein, irgendwie so ein gefühlt sehr, sehr kritisches Interview ihm gegenüber, weil das natürlich eine Netflix-Produktion war und weil Netflix dann natürlich auch die Werbetrommel sehr, sehr krass gerührt hat und er dann halt auch zu Recht meiner Ansicht nach gesagt hat, naja, das funktioniert halt auch einfach nur, wenn auch Marketing gemacht wird für so einen Film, weil sonst, wenn den keiner sieht und wenn der halt nirgendwo zu sehen ist, dann ist es halt auch schwierig. Und da habe ich gedacht, naja, also hätte man nicht einfach auch mal den Moment so stehen lassen können und sagen, hey, Hammer, für den deutschen Film, das ist so cool, was da gerade passiert ist, wird die eigene Vergangenheit nochmal aufgearbeitet und dann 4 Oscars, das könnte echt einen Aufschwung geben für den deutschen Film. Und dann wurde irgendwie schon wieder so ein bisschen draufgehauen, natürlich nicht nur, aber naja, Habe ich das so ein bisschen deutsch, weil dieses Interview irgendwie und nicht zu sagen, hey, mega cool, so, da habt ihr wirklich was Tolles geschafft. Okay, aber ja. Das sollte ja eigentlich nur ja. So ein Übergang sein zu Mediathek-Tipps.
Genau.
So ein bisschen. Du hast einen Mediathek-Tipp.
Also ich habe ja so anderthalb Mediathek-Tipps. Also erstmal, ne, letzte Woche, 8. März, Internationaler Frauentag. Und da zu diesem, ich weiß nicht, wahrscheinlich zu diesem Anlass wurde wieder in der Mediathek zur Verfügung gestellt, in der Dreisat-Mediathek, glaube ich, die Unbeugsamen. Der Dokumentarfilm über sozusagen die Politikerinnen der Bonner Republik, also Matthäus Mayer, Renate Schmidt, hier, wie heißt sie? Petra Kelly, würde ich sagen, Grace Kelly, Petra Kelly. Also eine ganze Riege an großartigen Frauen quer durch die Parteienlandschaft, die sich in dieser wirklich nochmal in dieser Weise erschreckend vorgeführten Männerwelt auf unterschiedlichste Art und Weise mit unterschiedlichen Temperamenten durchgesetzt haben, mit unterschiedlich klaren Worten, aber den allen bewusst war, so hier muss irgendwie was passieren, und die hatten, es ist ein wirklich ganz toller Dokumentarfilm und erschreckend eben zugleich, also weil es ist so, also auch aus heutiger Sicht, und ich erschrecke mich dann auch vielleicht ein bisschen über mich selber, weil ich meine, ich war natürlich noch relativ klein zu der Zeit, aber und habe vieles eben noch nicht so bewusst wahrgenommen, aber wie wenig man selber vielleicht verstanden hat, so unterschwellige Dinge, die Männer gegenüber den Frauen getan haben, also einfach auch ignoriert haben. Ne? Also es ist wirklich erschreckend, und gleichzeitig diese Frauen sind großartig und sympathisch und klug und wirkliche Vorbilder. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es einer meiner Lieblingspodcasts, die Podcastin, da wird das Zitat sehr oft verwandt, und ich glaube, es ist von Amanda Gorman: Wir stehen auf den Schultern von Riesinnen oder von Gigantinnen. Und das sind wirklich, finde ich, Riesinnen, die ganz viel bewirkt haben. Also läuft nur noch bis zum 7. Mai, ist noch in der Mediathek, und dicke, dicke, dicke Empfehlung.
Hast du das so ein bisschen als Vorbereitung angeschaut, oder war das einfach irgendwie so ein bisschen?
Du meinst, weil ich morgen, genau, eine Veranstaltung zum Thema, ja genau, ich moderiere morgen eine Veranstaltung zum Thema Gleichstellung für die SPD-Fraktion hier im Bundestag tatsächlich, also im Bundestagsgebäude. Da werden wir ausgelöst sozusagen durch auch eine kurze Lesung der Autorin Kiani Sophia Höder. Die hat ein Buch geschrieben, Wut und Böse, kann ich auch sehr empfehlen. Da geht sozusagen auch um die gesellschaftsverändernde Kraft von Wut. Finde ich sehr spannend, kann ich dann nächste Woche oder übernächste Woche vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen. Nee, habe ich nicht. Ich habe es einfach gesehen, weil es jetzt wieder in der Mediathek zur Verfügung stand. Und natürlich war das aber, ist das guter Einstieg in die Vorbereitung gewesen, ja.
Ich habe auch einen Mediathek-Tipp. Der sind wir intellektuell jetzt ganz weit weg. Also der Schwarm, den gucke ich gerade an.
Du hast es gesehen!
Also ich probiere es gerade anzuschauen. Also okay. Ich sage es mal, von Frank Schätzing, aber eigentlich nach, also die Idee von ihm wurde übernommen, und daraus wurde ein Drehbuch gemacht, und daraus wurde dann halt jetzt eine Serie gemacht. Ja, also ich bin jetzt da irgendwie, zweite Folge habe ich jetzt geschafft. Mal gucken, ob ich jetzt wirklich alle angucken kann. Also ob ich mir das wirklich zu gute so ein bisschen. Mhm. Ja, also ich kann es jetzt noch nicht so richtig sagen, ob es mich jetzt so richtig abholt oder nicht. Fand es jetzt thematisch sehr, sehr spannend. Aber ja, ich wollte es einfach mal so gesagt haben, wenn es jemand schafft, es durchzuschauen, vielleicht da kann man gerne uns auch noch mal was schicken oder Kommentare schreiben oder sowas. Da bin ich sehr gespannt, auch was andere dazu denken. Ich bin gerade dabei, mir meine Meinung zu bilden, und bin da etwas noch unentschlossen.
Ja, ich glaube aber ja, das Besondere daran ist tatsächlich, also ich habe es jetzt nicht gesehen, aber dass sozusagen jede Folge auch von einer anschließenden Dokumentation begleitet wird, ne, die man sich dann anschauen kann, wo das einfach so sozusagen auch nochmal wissenschaftlich, glaube ich, auch anders aufbereitet wird, was wohl, also ich kenne einige, die nur die Dokumentation sehen und nicht die Folgen sozusagen. Und das ist nochmal, glaube ich, ja auch die neue Herangehensweise, ne?
Ja, vielleicht ist es auch ein guter Tipp, sich die Dokumentation anzugucken und ja, das andere vielleicht zu skippen. Also vielleicht ist das der,
ja,
vielleicht ist das die Möglichkeit, daran
ja
zu gehen. Ja, aber ich gucke es mir gerade an, wie gesagt, und thematisch natürlich unglaublich spannend.
Klar.
Und ja.
Ja, ich habe dann noch, also wo du das nochmal sagst, ich will nochmal eine Sache aufgreifen. Ich habe ja die letzten 2 Wochen viel Zeit gehabt und habe deinen Tipp aufgenommen und aus der Mediathek geschaut. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, welche Mediathek es war. Es ist in den Shownotes von der letzten Folge. Tage, die es nicht gab.
ARD-Mediathek ist es.
ARD-Mediathek, ja. Okay. Also eine 8-folgige Serie, mit die wirklich unfassbar gut ist. Ich hab's, jede Folge hat mich vom Sockel gehauen. Großartige Schauspielerin, ganz tolle Charaktere, super Kamera, alles. Also ich fand's wirklich, richtig gut. Also es läuft, glaube ich, noch Tage, die es nicht gab, nochmal hinterher. Und dann mein letzter Tipp für heute, eine, ja, YouTube-Empfehlung. Und ich bin ja, wie oft, auch ein bisschen late to the party. Also, das läuft schon, gibt's schon länger, von Annette Frier. Und warum bist du hier?
Mhm.
So, und das ist eine YouTube-Reihe. Das sind, weiß nicht, lass mich jetzt 12 verschiedene Folgen oder so, jeweils ungefähr eine Viertelstunde lang. Sie spricht sozusagen mit einem Kreis von, ja, vielen Schauspielerinnen und Schauspielern, Journalistinnen, Journalisten, Comedians, aber eben auch Menschen wie du und ich, wollte ich gerade sagen, also zu verschiedenen Themen. Also sie zieht sozusagen, sie lässt die immer Karten ziehen und da kommt das Thema Glaube, das Thema Familie, das Thema Gleichgültigkeit, das Thema Mut oder ich weiß gar nicht, ob das dabei ist, aber ja, und dann stellt sie immer so Fragen dazu. Und die Leute sollen eben einfach immer sagen, was ihnen zu diesem Begriff einfällt. Und das war so ein bisschen, glaube ich, so diese Post-Corona-Phase, so dieses, was hat sich für dich eigentlich irgendwie verändert? Wie stehen wir eigentlich da? So, wo positionierst du dich? Und das ist einfach total nett. Also, das ist wirklich schön. Und ich finde dieses, und warum bist du hier? Also, unter diesem Hashtag läuft das, finde ich wunderschön und man kann da einfach immer mal eine Viertelstunde gucken und ich finde das sehr anregend. Tipp.
Auf jeden Fall ein schöner Tipp. Ich hätte noch was zum Hören, Podcast-Tipp, noch was Kleines hinten raus, und zwar den Brand 1 Podcast, den höre ich sehr gerne. Da sind immer, finde ich, spannende Interviews dabei oder auch mal irgendwie coole Blicke auf verschiedene Themen, und ich mag auch sehr gerne, dass da oft Redakteurinnen und Redakteure rangezogen werden, die zu ihren Stücken nochmal was sagen sollen. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt mal einen rausgepickt, den ich mir die Tage angehört habe. Und zwar, da ging es um das Optionszeitenmodell. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Also sehr, sehr spannend. Man soll, ich glaube, ich weiß nicht mehr, 7 oder 9 Jahre insgesamt zur Verfügung haben, zum Beispiel, um in Elternzeit zu gehen, aber auch um Pflege irgendwie machen zu können. Also wirklich, dass man von dem Unternehmen oder von Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber freigestellt wird, insgesamt in seinem kompletten Arbeitsleben für, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt 9 Jahre waren oder 7. Und dass man diese Zeit auch sehr, sehr flexibel nehmen kann, um eben einfach auch Care-Arbeit machen zu können. Und dass es trotzdem eine Wertschätzung gibt und auch eine Bezahlung gibt in der Zeit. Wie das bezahlt wird, das ist natürlich alles noch sehr, sehr vage, ob das dann die Unternehmen bezahlen, ob das aber eine staatliche Leistung auch sein könnte, weil man natürlich dann auch, ich sage jetzt mal, den Staat unterstützt in dem Moment, wo man dann auch zum Beispiel die Kita entlastet oder Altenheime entlastet oder Pflegeeinrichtungen entlastet dadurch natürlich. Fand ich ein sehr, sehr spannendes Konzept, werden wir auch in die Shownotes nochmal reinpacken zum Anhören. Ja, da wird es auch in den nächsten Jahren, glaube ich, einige Veränderungen geben müssen, was die Arbeitswelt angeht und was den Umgang auch mit Care-Arbeit angeht und die Wertschätzung von Care-Arbeit angeht und Wertschätzung auch finanzieller auf finanzieller Seite so ein bisschen.
Das ist ein total spannendes Thema, Martin. Das wird ja gerade auch sehr diskutiert unter diesem Aspekt auch der Vier-Tage-Woche oder Bock auf Arbeit oder nicht. Gestern, 13. März, gab es eine Hart-aber-fair-Sendung zu dem Thema, unter anderem eben mit dem Bundesarbeitsminister und dem Hauptgeschäftsführer der BDA, also Hubertus Heil und Steffen Kampeter unter anderem. Und ich finde, darüber sollten wir vielleicht nächstes Mal ein bisschen ausführlicher sprechen, weil es da sehr unterschiedliche Perspektiven drauf gibt. Ich hatte gestern eine Podcast-Aufnahme und habe da nochmal einen anderen Blickwinkel drauf gewonnen, also wo man wirklich auch trennen muss zwischen individuell und was kann ein Unternehmen vielleicht anbieten, aber was ist volkswirtschaftlich auch wirklich ratsam oder wo laufen wir da vielleicht auch in eine Falle, wenn wir da zu schnell sagen, das sollte für alle möglich sein und für alle Berufe und was so, ne? Lass uns da mal irgendwann ausführlicher drüber sprechen, vielleicht nächstes Mal. Das ist ein super spannendes Thema, gerade dieses Thema Zeit auch als gesellschaftliche Ressource. Finde ich echt sehr spannend. Vielleicht schaffe ich ja bis dahin auch ein Buch zu lesen, was ich dann hoffentlich, ich denke, empfehlen kann, was bei mir noch neben dem Bett liegt.
Ja, total spannend. Also ja. Lass uns da nochmal drüber reden. Finde ich gut. Hart aber fair habe ich gestern nicht gesehen. Das werde ich mir dann nochmal anschauen.
Ich habe es heute Morgen schon nachgeguckt. Sehr gut. Okay. Martin, Mensch, wir haben heute echt lange gequatscht. Ich habe gedacht, ich habe gar nichts zu erzählen nach diesen 2 Wochen. Aber es ist immer so leicht, sich mit dir in den Gesprächsstrudel ziehen zu lassen. Vielen Dank dafür.
Ja, du, vielen Dank dir. Es war sehr schön. Ich wünsche dir viel Erfolg morgen, viel Spaß. Ja. Jetzt, wo du wieder aus deiner Wohnung rausgehst und wieder raus kannst und wieder am Leben teilnehmen kannst. Ja, ja, viel Erfolg dir, viel Spaß und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder hören.
Genau, bis in 2 Wochen, Martin. Ciao.
Mach es gut. Tschüss. Ciao.